Also wenn wir essen, das ist vielleicht der wichtigste Tipp jetzt überhaupt, dann essen wir und dann machen wir nichts anderes. Wir gucken maximal noch aus dem Fenster und genießen die schöne Landschaft.
Talk mit K. mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie sind gut gerutscht und starten motiviert und erholt ins Jahr 2025. Sie hören die erste Jahresfolge von Talk mit K, dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir laden interessante Menschen aus Köln ein. Heute geht es um ein Thema, das nach Wochen voller Glühwein, Plätzchen, Käsefondue und Raclette einigen noch kummervoller als bislang auf den Hüften sitzen könnte. Es geht um Übergewicht. Mein heutiger Gast ist Spezialist für das Thema. Er ist nämlich Facharzt für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt Ernährungs- und Sportmedizin. Er hat außerdem eine eigene Praxis im Kölner Süden und leitet ein Adipositas-Zentrum. Außerdem ist er Autor zahlreicher Ratgeberbücher über Gesundheit, Ernährung und Abnehmen. Er ist Kolumnist und gern gesehen auch als Experte im Fernsehen. Jetzt aber sitzt er live vor mir im Podcast-Studio des Kölner Stadtanzeiger. Herzlich willkommen, Professor Dr. Thomas Kurscheid, und frohes neues Jahr auch Ihnen erstmal.
Ja, frohes neues, Frau Brasak. Danke.
Die Fitnessstudios kennen das ja im Januar schon. Plötzlich ist alles voller Menschen, die ihre guten Neujahrsvorsätze in die Tat dann auch umsetzen wollen. Merken Sie das auch in Ihrer Praxis, dass die Zahl der Menschen, die sich wegen Übergewicht beraten lässt, im Januar steigt?
Das ist regelmäßig so, muss ich sagen. Es ist wie eine kleine Epidemie, die jedes Jahr stattfindet. Das sehen wir auch in den Zeitschriften, die immer das Thema dann wieder durchwälzen, und auch zu Recht, weil man hat ja tatsächlich über die Tage doch einiges angehäuft. Meistens sind es 1, 2, vielleicht sogar 3 Kilo, und das versucht man dann im Rest des Jahres wieder loszuwerden, und der Anlauf wird dann im Januar genommen.
Ehe jetzt manche irritiert sind, wir wollen heute natürlich im Podcast nicht nur über die paar Kilos zu viel nach Weihnachten sprechen, was ja bei den meisten Menschen ganz normal ist und sich dann auch irgendwann mal wieder von alleine abtrainiert, sondern wir sprechen tatsächlich auch über Übergewicht im krankhaften Sinne, also Adipositas, massives Übergewicht. Und natürlich ist für Menschen mit diesem Problem Weihnachten natürlich auch vielleicht eine besondere Problemzeit, weil man dann den Versuchungen noch schwerer widerstehen kann. Das wollte ich nur einmal vorweg schicken. Also es geht hier nicht um die kleinen Hüftröhrchen, sondern um ein massiveres Problem. Sie beraten und behandeln seit vielen Jahren ja schon Menschen mit Adipositas. Wie haben sich diese Patienten und Patientinnen in den vergangenen Jahrzehnten verändert?
Also sie sind auf jeden Fall informierter. Also die meisten wissen ja schon, dass Gemüse gesünder ist als Pizza, aber das Umsetzen ist halt das Schwierige. Sodass sie sich versuchen, sich zu belesen, weiter zu belesen, aber an diesem Punkt ist dann oft Stillstand. Das ist sogenanntes emotionales Essen, was dazu führt, dass man eben in bestimmten Situationen, ohne Hunger zu haben, bei Lust, Frust, Stress, Langeweile, Pausenbedarf, vielleicht auch Selbstschutz, dann anfängt zu essen. Und das, stelle ich fest, kann man nachher nur noch wirklich professionell angehen. Also alle, die zu uns kommen, haben ja schon mal versucht, eine Diät zu machen, haben auch dies und jenes schon mal versucht, haben sich mehr bewegt, aber leider dann meistens auch nicht durchgängig, und brauchen dann irgendwann professionelle Hilfe, weil sie an dem Punkt sind, dass dieses emotionale Essen mit einer Psychotherapeutin angegangen werden muss. Das hört sich erstmal schlimm an, da denkt die Psychotherapie, oh, ich bin doch nicht verrückt. Nee, das hat auch damit nichts zu tun. Es geht einfach darum, dass das eigene Verhalten einmal zu hinterfragen, warum esse ich in bestimmten Situationen eigentlich ohne Hunger zu haben. Und vielleicht esse ich dann sogar auch abgelenkt, und ich halte mich dann, oder viele halten sich dann eben für einen Genießer, haben aber die Medien laufen, am Fernsehen laufen, Smartphone parallel, und erzählen mir dann auch, ja, Herr Kuscher, ich bin richtig Genießer. Sag ich, wie geht denn das, wenn Sie abgelenkt sind? Aber da kommen wir vielleicht gleich noch näher zu.
Ja, also ich höre schon mal raus, emotionales Essen gibt es immer häufiger, also eine Ursache dafür, dass Menschen übergewichtig sind. Woran liegt das denn? Ich sag mal, Frust, Kummer etc. gab es natürlich früher auch schon.
Ja, wir werden irgendwie einsilbiger in unserer Seelensprache, warum auch immer das so ist. Ich kann das nicht wirklich erklären, aber es ist so, dass wir Emotionen immer mehr versuchen, durch Essen auszudrücken oder wegzudrücken. Und ja, warum auch immer, jeder hat seine eigenen Gründe dafür, und da müssen wir eben ran und versuchen, das zu behandeln.
Welche anderen Ursachen können Sie denn noch identifizieren?
Dafür, dass wir zunehmen, meinen Sie?
Genau.
Genau, also da habe ich eben schon angesprochen, das sogenannte abgelenkte Essen. Also ich habe, schauen Sie mal, wir gucken ja nicht 2 Spielfilme gleichzeitig. Das kriegt unser Gehirn einfach nicht hin. Genauso kriegen wir es nicht hin, einen Spielfilm richtig konzentriert anzuschauen und parallel gleichzeitig 100% aufs Essen zu konzentrieren. Und deswegen sollten wir das lassen. Also wenn wir essen, das ist vielleicht der wichtigste Tipp jetzt überhaupt, dann essen wir und dann machen wir nichts anderes. Wir gucken maximal noch aus dem Fenster und genießen die schöne Landschaft, aber wir konzentrieren uns aufs Essen, wir schmecken hin, wir kauen richtig, wir legen nach dem Bissen auch mal Messer und Gabel weg, damit wir uns nicht mit der Gabel selber schon wieder drängen, jetzt ganz schnell weiter zu essen. Das wäre eigentlich alles zusammengenommen wichtig.
Jetzt ist ja Adipositas eine ernstzunehmende Erkrankung, auch mit komplexen Ursachen durchaus, denn dieses emotionale Essen, das kriegt man eben nicht von heute auf morgen abgestellt und es hat natürlich sehr vielfältige Dinge. Stress auf der Arbeit kann eine Ursache sein wahrscheinlich, aber eben auch unbearbeitete Probleme in der Familie zum Beispiel. Sie bezeichnen Adipositas auch als chronische Krankheit. Inwiefern ist das so?
Ja, das hat jeder schon mal erlebt, wenn er versucht, eine Diät zu machen. Das klappt ja auch. Also abnehmen ist ja nie das Problem, aber das Halten. Das heißt, es ist immer wieder so, man kann das mit dem Auto vergleichen. Ich käme nie, und ich glaube auch die Zuhörer, nicht auf die Idee, mit vollem Tank zur Tankstelle zu fahren. Aber wir machen das häufig so. Wir fahren immer wieder oder gehen immer wieder zur Tankstelle Kühlschrank, obwohl der Tank, zum Beispiel der Bauch oder die Hüften, eigentlich voll sind. Was heißt das? Wir haben als Übergewichtiger, vor allen Dingen, wenn der BMI über 30 ist, also wenn ich zum Beispiel noch 25 Kilo zunehme, haben wir quasi eine falsche Tankanzeige. Und das macht es uns so schwierig, dann noch abzunehmen. Wir sind auf so einem autonomen Modus und können da eigentlich gar nicht mehr raus ohne fremde Hilfe. Oder vielleicht auch eben leichter jetzt mit den neuen Abnehmspritzen, wo wir vielleicht gleich noch zu kommen.
Setzt sich eigentlich diese Erkenntnis, dass das wirklich auch eine Erkrankung ist, so langsam durch in Ihren Augen? Also ich habe das Gefühl, das wurde ja lange deutlich unterkomplexer betrachtet.
Ja, genau. Also ich erinnere mich, als ich vor 17 Jahren mit Professor Lauterbach, der ja heute Gesundheitsminister ist, die erste evidenzbasierte Leitlinie zur Adipositas geschrieben habe und rausgegeben haben, da war die Einstellung der Ärzte immer noch, naja, die sollen mal einfach ein bisschen weniger essen und ein bisschen mehr bewegen, dann klappt das schon. Ne? Und tatsächlich ist es leider heute bei vielen Kollegen auch noch so, aber es ändert sich was ganz klar. Es gibt jetzt Leitlinien zur Behandlung der Adipositas schon seit längerem, auch wenn die nicht immer so schnell aktualisiert werden, wie es nötig wäre. Aber da tut sich was. Also viele Kollegen denken jetzt inzwischen anders drüber, nämlich es ist eine chronische Erkrankung, genau wie der Diabetes. Und deswegen bieten wir auch als Praxis mit meinem Kollegen Dr. Bede zusammen Adipologen-Fortbildungskurse an. Das heißt, wir bilden Mediziner fort zum Adipologen, damit sie sich eben besser eindenken können in das Gefühlsleben eines Übergewichtigen und vor allen Dingen auch mit der Therapie vertraut sind.
Wenn Sie sagen, das haben noch nicht alle Medizinerinnen und Mediziner auf dem Schirm, heißt das, Sie hören da auch Stories von Patientinnen und Patienten, die zu Ihnen kommen und erstmal sagen, der behandelnde Arzt oder Ärztin den so an völlig unnötigen und beleidigenden Tipps vielleicht gegeben hat?
Ja, also die üblichen Sachen, die ich eben schon zitiert habe. Also Herr Müller, Herr Meier oder Frau Schmitz oder was, Sie müssen doch einfach nur ein bisschen weniger essen und machen Sie doch mal einen Spaziergang. Das sind ja auch keine schlechten Tipps, aber das alleine reicht eben nicht. Ne?
Sie setzen sich ja auch für eine Enttabuisierung von Übergewicht ein. Inwiefern ist das noch ein Tabu? Also wir haben jetzt gerade über die Ärztinnen und Ärzte gesprochen, aber wie gehen die Patientinnen und Patienten damit um?
Ja, die Patienten schämen sich tatsächlich doch, wenn sie ganz ehrlich sind. Und das äußert sich auch, wenn sie bei mir sitzen und dann oft nach zwei oder drei Sätzen schon Tränen in den Augen haben, weil eben diese Belastung doch so stark ist, die ja immer wieder versucht wird wegzudrängen nach dem Motto, es macht mir nichts und ich liebe meinen Körper so, wie er ist und so weiter. Aber wenn sie ganz, ganz ehrlich zu sich sind, wären sie schon gerne eben etwas leichter. Und diese Erleichterung, die stelle ich dann eben fest, wenn sie bei mir sitzen, dass sie nochmal alle Schranken fallen lassen und mal ganz ehrlich erzählen, wie es ihnen wirklich geht. Und dann versuchen wir eben mitten im Team von Psychologen, Ärzten, Sportwissenschaftlern und Ökotrophologen, also Diätassistenten, da wieder quasi Licht ins Dunkel zu bringen und das Ganze aufzudröseln.
Geht es dann auch um Dinge, die vielleicht der Chef gesagt hat oder die Kollegin oder der Ehepartner?
Natürlich. Also das sind verschiedene Stressoren, die da auch eine Rolle spielen. Auch vielleicht Beleidigungen, die man mal einstecken musste oder ganz sicher Beleidigungen und viele, die auch gar nicht sich mehr ins Schwimmbad trauen. Deswegen, wenn die Ärzte sagen, jetzt machen Sie doch mal und gehen Sie doch mal raus und so weiter, die haben halt keine Traute mehr, aus sich ins Schwimmbad zu begeben. Und das muss man irgendwo auch verstehen. Aber da gibt es natürlich Alternativen, dass man sagt, hör mal, für 400 Euro kriegst du heute schon ein Ergometer, stell dir das zu Hause sehen. Und wenn du gern Fernsehen guckst, meinetwegen, dann radel dabei, mach's dir schön, aber fang an, dich zu bewegen. Ne?
Mhm. Jetzt gibt es ja seit mehr als einem Jahr eine ganz große Hoffnung für viele Menschen, die unbedingt abnehmen wollen und das auch zum Teil seit vielen Jahren erfolglos versuchen. Das sind die sogenannten Abnehmspritzen. Die gibt es von unterschiedlichen Firmen, also Namen, die immer wieder genannt sind, sind Wegovy oder Ozempic. Und man muss ja sagen, dass die dänische Firma Novo Nordisk, die Wegovy entwickelt hat, zum reichsten Unternehmen Europas geworden ist. Allein daran merkt man ja, was das für ein unglaublich großer Markt ist, oder?
Das ist wohl wahr, das ist ein Riesenmarkt. Und da ziehen jetzt noch ganz viele nach. Also wir haben jetzt ein weiteres Präparat, das ist das Mounjaro. Das geht an zwei Rezeptoren. Also Wegovy ist schon sehr wirksam, geht an einen Rezeptor, GLP-1, wen es interessiert. Und das Mounjaro geht zusätzlich noch an einen weiteren Rezeptor, den GIP-Rezeptor. Und dann sind noch in der Pipeline weitere, die noch an einen Glucagon-Rezeptor gehen, sodass also da zu erwarten ist, dass es in Zukunft noch wirksamer wird. Ne? Man muss jetzt sagen, dass man das nicht einfach so sich verordnen lassen soll, da rate ich auch den Kollegen von ab, sondern man muss ein Begleitprogramm machen. Man muss schon auch noch eine Ernährungsberatung am besten etwas vorher machen, denn einfach nur Spritzen führt nicht dazu, dass ich mich gesünder ernähre. Es führt zwar dazu, dass ich weniger esse, aber das ist dann immer noch nicht gesund. Also da muss ein Begleitprogramm hin und das haben wir auch fest so strukturiert. Wir verschreiben die schon bei bestimmten Patienten, aber mit Begleitprogramm. Aber es gibt eben auch noch viele andere Alternativen, die wir im Adipositas-Zentrum anbieten.
Vielleicht können Sie nochmal erklären, also ein Rezeptor, zwei Rezeptoren, drei Rezeptoren, wie funktionieren diese Spritzen genau und was bringt das dann, wenn man noch einen Rezeptor mehr ansprechen kann?
Genau, also es ist einfach so, dass der Hunger weniger wird, ja, der Appetit geht zurück, man ist schneller satt. Nebenwirkungen sind gerade in den ersten ein, zwei Wochen auch, dass es ein bisschen kotterig wird, auch übel wird, vielleicht sogar mal ein Erbrechen vorkommt, dass Stuhlunregelmäßigkeiten da sind, also geht ein bisschen zu flott oder dauert zwei, drei Tage, bis wieder ein Stuhlgang kommt. Alles keine wirklich schwierigen oder schweren Nebenwirkungen, die sich eben nach zwei Wochen so einpendeln und dann höchstens, wenn man die Dosis erhöht, nochmal wieder zurückkommen. Man muss erhöhen, weil der Körper schon eine gewisse Resistenz nachher gegen zum Beispiel das Semaglutid, also das Wegovy da entwickelt oder auch irgendwann gegen das Mounjaro. Aber je mehr Rezeptoren angesprochen werden, desto schwieriger fällt es dem Körper, eine Resistenz nachher zu entwickeln. Deswegen stelle ich fest, dass wenn das Wegovy nicht mehr wirkt oder weniger wirkt, ein Umschwung auf Mounjaro nochmal ein paar Kilo bewirkt.
Das heißt, es kommt also schon vor, dass während der Behandlung schon man merkt, oh, also diesen Effekt, den ich am Anfang deutlich gespürt habe, den spüre ich gar nicht mehr.
Das kommt tatsächlich vor, aber selten. Also man muss erhöhen. Man muss auch bei vielen gar nicht bis zur Maximaldosis erhöhen, die natürlich dann auch teuer wäre. Also wir versuchen mit einer mittleren Dosierung auszukommen. Aber es gibt ein paar, wo man einfach dann an eine Grenze irgendwann stößt und wo man dann überlegen muss, ob man nicht auf ein anderes Präparat wechselt. Ne? Mhm.
Sie haben gerade schon was zu den Risiken und Nebenwirkungen gesagt. Die nehmen sich ja vergleichsweise harmlos aus, sage ich mal. Auch gerade, wenn man in Betracht zieht, was man eben für Erkrankungen bekommt, wenn man eben schweres Übergewicht hat. Man sollte ja natürlich nie Dr. Google befragen, das ist mir schon klar. Aber es gibt natürlich auch Erfahrungsberichte im Internet, gerade vom amerikanischen Markt, wo das Medikament noch wesentlich massenhafter im Einsatz ist bei vielen Leuten, wo dann eben gesagt wird, Übelkeit ging auch nicht weg, als ich es abgesetzt habe. Und also so echte Horrorstories. Ist da aus Ihrer Erfahrung irgendwas dran oder sind das eben Übertreibungen, die Sie zumindest in Ihrer Praxis so noch nicht feststellen konnten?
Also wir haben es tatsächlich jetzt schon mehrere hundert Mal verschrieben und ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, wo das nicht mehr wegging oder wo es so schlimm war, dass man es nicht in den Griff kriegen konnte. Wie gesagt, meine Erfahrung ist eher, vielleicht zwei Wochen lang ein bisschen unverträglich oder hat man leichte Nebenwirkungen, dann ist es aber auch gut und dann sind die Menschen sehr, sehr erleichtert, weil sie auf einmal nicht mehr diesen unbändigen Hunger haben und auch mal sagen können, Mensch, ich habe einfach nur eine normale Portion gegessen und dann war gut. Ich habe nicht wie sonst zwei, dreimal nachgenommen.
Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für die Abnehmspritzen ja nicht, zu Recht?
Naja, wenn Sie mich fragen, völlig zu Unrecht. Also es ist eine ganz schwere Erkrankung, die zu weiteren schweren Erkrankungen führt, nämlich zum Beispiel zum Diabetes, zum Bluthochdruck, zu hohen Cholesterinwerten. Und am Ende steht einfach ein Herzinfarkt und ein Hirnschlag, der viel früher kommt als bei einem normalgewichtigen sportlichen Menschen. Und von daher, wir wissen alle, das hat eigentlich nur mit dem Geld zu tun. Wenn genug Geld da wäre, dann würde das auch übernommen, wie es ja bei Diabetikern übernommen wird. Man muss sich das mal klar klar machen, wenn man wartet, bis der Übergewichtige endlich Diabetes hat, dann bekommt das von der Kasse bezahlt. Wie viel sinnvoller wäre es denn, das vorher zu bezahlen, bevor er den Diabetes bekommt? Aber das würde schon auf einen Schlag ein paar Milliarden Euro kosten. Aber ganz ehrlich, die zahlen wir als Gesellschaft sowieso, nämlich an den ganzen schweren Nebenwirkungen, die ein nicht behandeln der Adipösen kosten wird.
Jetzt kann man ja sagen, im Vergleich zu Amerika, wo die Abnehmspritzen extrem teuer sind, halten sich die Kosten hier in Deutschland ja noch in Grenzen. Vielleicht können Sie das mal beziffern. Selbstverständlich ist das für viele trotzdem nicht bezahlbar, aber es ist eben doch ein großer Unterschied auch zu anderen Ländern, zum Glück, kann man sagen.
Ja, das muss man den Kassen auch ein bisschen zugutehalten, die natürlich das teilweise verhandelt haben, zumindest für die Diabetiker. Das Wegovy ist ja für die Übergewichtigen, da ist es nicht verhandelt, trotzdem ist es günstig, relativ günstig. Man kommt meistens mit einer Monatsdosiskosten von ca. 170 Euro hin, das ist bis 1 Milligramm, seltsamerweise ist 0,25, 0,5 und das 1 Milligramm immer gleich teuer. Das kann man auch ausnutzen. Im persönlichen Gespräch kann ich das gerne mal erläutern, wie man da Geld sparen kann. Und dann kann man das eben steigern bis 1,7 bis 2,4. Da wird es dann allerdings auch teurer. Aber die meisten, viele kommen so mit den 170 bis 200 Euro pro Monat dann eben aus.
Jetzt ist ja die große Frage, wie lange muss man die nehmen? Also ich habe die Theorie gehört, man muss die eigentlich ein Leben lang nehmen. Ja, ich ging bislang davon aus, naja, man nimmt eben ab, so viel man braucht. Und dann probiert man erstmal ohne klarzukommen.
Ja, also tatsächlich ist bis jetzt die Empfehlung tatsächlich lebenslang, wobei wir alle ja nicht wissen, was passiert eigentlich, wenn ich das lebenslang mache. Wahrscheinlich passiert nicht so viel, wie wenn ich es nicht nehme und immer übergewichtiger werde und Diabetes bekomme. Also es ist schon auf jeden Fall ein Benefit da. Aber dieses lange Nehmen wird es wahrscheinlich sein. Wir empfehlen, und das machen auch viele andere Ärzte, die sich damit beschäftigt haben, es mindestens 2 Jahre zu nehmen und dann mal einen Auslassversuch zu machen. Warum 2 Jahre? Da muss ich ganz kurz einen Rückschritt machen. Gene verändern sich zwar nicht im Menschen, aber das An- und Abschalten von Genen, das ist die sogenannte Epigenetik. Und dafür braucht der Körper Zeit, also um zum Beispiel die Schlankgene wieder anzuschalten. Wenn man dem diese 2 Jahre mal gibt, auch mit eben Unterstützung dieses Medikamentes, dann schaltet sich so einiges wieder Richtung Schlank. Und es besteht tatsächlich Hoffnung, dass für viele nach 2 Jahren schon mal so ein bisschen was geschafft worden ist, dass sie selber das Essen im Griff haben, selber den Sport im Griff haben. Und wenn nicht, dann müsste man es eben nach den 2 Jahren wieder ansetzen.
Was sind denn die positiven Effekte, die sich dann einstellen? Also ist das ein Stoffwechsel, der sich dann wieder normalisiert? Vielleicht können Sie das mal beschreiben.
Das ist, um nochmal auf das Bild mit dem Auto und der Tankanzeige zu kommen, so wie wenn ich die Tankanzeige repariere. Der Patient weiß auf einmal, hey, ich habe ja noch Reserven, meistens an den Hüften oder am Bauch. Ich verhungere ja auch nicht, wenn ich mal nur 2 Mal am Tag esse oder sogar nur 1 Mal. Also nur um das mal klar zu machen, wenn wir 20 Kilo Fettgewebe haben. Das ist zum Beispiel das, was eine normale Frau eben auch hat. Das reicht ja für mindestens 60 bis 80 Tage ohne irgendwas zu essen. Jetzt rein theoretisch. So viel Treibstoff ist da gespeichert. Und wenn ich mal Hunger bekomme, muss ich nicht gleich panisch werden, sondern ich rate dazu, dieses Hungergefühl umzuinterpretieren, nämlich in ein gutes Gefühl. Weil in dem Augenblick, wo ich Hunger habe, geht es ja meinen Fettreserven endlich mal an den Kragen. Und das ist doch eine ganz tolle Vorstellung.
Jetzt erfüllt ja Essen viele Funktionen. Emotionales Essen haben Sie direkt zu Beginn des Podcasts angesprochen. Was passiert denn eigentlich, wenn man dann diese Spritzen nimmt und ja auch seinen Kummer plötzlich nicht mehr mit Essen kompensiert? Kann man das auch psychisch merken?
Genau, also deswegen ist das Begleitprogramm so wichtig. Wenn ich jetzt aus Lust, Frust, Stress, Langeweile eben nicht mehr esse, muss ich mir ja alternativ irgendwas suchen. Ich kann gegen Sandsack hauen, ich kann Sport machen, ich kann einen Kumpel anrufen, eine Freundin anrufen, Bier trinken gehen, ein Glas Wasser trinken oder. Das muss man für sich rausfinden und das kann man auch rausfinden.
Jetzt kann man ja sagen, es war natürlich auch keine gute Strategie, dafür einfach Chips zu essen.
Ja, richtig, das war ja schon mal eine falsche Strategie, ehrlich gesagt, das ist eine sehr ungesunde und deswegen einfach durch eine gesunde ersetzen und das, um das rauszufinden, braucht man vielleicht dann doch eher mal den Psychotherapeuten.
Und gelerntes Verhalten, inwieweit spielt das eine Rolle? Also Gewohnheiten. Nur weil man die Spritze absetzt, ist ja vielleicht der Hunger weniger, aber die Gewohnheit, dass man eben immer XY gemacht hat an dem Abend oder an dem Wochenende, die ist ja auch noch nicht weg.
Die ist noch nicht weg, aber es wird doch besser. Also ich habe viele Schilderungen, die sagen, Mensch Meier, ich habe tatsächlich auch auf viele Dinge, die mir früher immer so lieb waren, wie den Schweinebraten und das Bier anschließen und so weiter, ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Ich greife komischerweise mehr zu Gemüse, sagen die mir. Ne? Obwohl, ja gut, theoretisch wussten das ja auch viele, aber dann kann die Theorie ein bisschen mehr durchsickern, wenn sie Rückenwind bekommt vom Semaglutid von Wegovy.
Es steht ja auch immer wieder zu lesen, ja, wenn man diese Abnehmspritzen nimmt, dann verliert man ja eigentlich Lust auf ganz viele Sachen. Also man reguliert das Leben so auf eine Linie runter, also kann man auch auf Sex beziehen oder auf andere Dinge im Leben, die Freude machen, die Endorphine ausschütten. Stimmt das?
Ist tatsächlich so, dass viele Menschen mir sagen, ja, also ich habe jetzt auch weniger Lust auf Essen, das stimmt, aber ich habe auch weniger Lust auf sonstige Sachen, zum Beispiel eben auf Sex oder dass die Stimmung auch etwas schlechter wird. Also wer zu einer Depression neigt, der könnte Probleme bekommen. Jemand, der normalerweise ein frohgelaunter Mensch ist, der wird da nicht so Probleme mit haben. Aber wenn einer sowieso an der Schwelle zur Depression ist, dann kann das mal auslösen, ja.
Und woran liegt das?
Ja, das liegt eben an diesem ganz komplexen Hormonregelkreis, in den da eingegriffen wird. Es ist ja nicht so, dass wir hier ganz zielgenau eine Sache und nur das Essen, sondern im Körper hängt alles zusammen. Und wenn ich an dem einen Rädchen drehe, dann verändere ich auch an anderen Rädchen was, zum Beispiel an der Stimmung.
Also wir schießen schon ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen.
Das ist schon eine Kanone, ja, eine sehr wirksame Kanone, die durchaus ihre Berechtigung hat, aber es kann eben auch Nebenwirkungen haben. Und eine davon wäre, dass Leute, die eben zu Depressionen tendieren, da eher noch reinrutschen.
Wie motivieren Sie Ihre Patienten zu Lebensstiländerungen? Das ist ja eben nicht einfach. Sie haben es eben schon gesagt, es gibt kein Erkenntnisproblem, es gibt ein Umsetzungsproblem.
Wie motiviere ich die Patienten zu Lebensstilumstellungen? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also ich habe den Riesenvorteil, wenn die Patienten zu mir kommen, dann haben die einen Leidensdruck. Dann sagen die, ich habe alles versucht, Herr Kurschel, jetzt helfen Sie mir weiter, ich weiß nicht mehr weiter, weil mir tun jetzt auch die Füße weh, die Knie weh, die Hüften weh, ich habe einen Bluthochdruck, ich habe einen Diabetes, die wollen ja was ändern. Das ist eine super Ausgangsposition. Das hat nicht jeder Hausarzt, ne? Die Hausärzte kriegen immer nur so, ja, machen Sie mal, Herr Patient und so, ne? Weil der Leidensdruck noch nicht so groß ist. Aber bis Sie zu mir kommen, ist der Leidensdruck groß und dann habe ich relativ leichtes Spiel, indem ich sage, pass auf, wir begleiten Sie professionell, wir kriegen das hin. In unseren Kursen, die dann aber auch wirklich über ein Jahr gehen, ne, aber eben vierfach begleitet werden durch den Psychologen, den Arzt und den Sportwissenschaftler und die Ökotrophologin. Und dann kriegen wir gemeinsam, indem wir das auch einüben, wir gehen in den Kursen natürlich gemeinsam einkaufen, wir gehen gemeinsam in die Lehrküche, zeigen auch, wie kann man sich in 15 Minuten was Leckeres, Gesundes, Kalorienarmes basteln, was eben einen dann auch zufrieden macht. Und das muss man immer wieder einüben. Dazu trägt dann aber auch die Gruppe bei, die dabei ist und die Psychotherapie, sodass das also nach einem Jahr wirklich eingeübt ist.
Sie haben ja eben schon gesagt, also eigentlich Ihr wichtigster Tipp ist das Thema nicht nebenher essen, also nicht abgelenkt essen. Haben Sie noch ein oder zwei Sachen, wo Sie sagen, das sage ich auch immer sofort?
Also man kann sich es ganz gut merken an der ABC-Regel. A für keine Ablenkung, habe ich schon erläutert, also wirklich aufs Essen. B für Bewegung und C für Carbohydrates, also die Kohlenhydrate, Reis, Kartoffeln, Nudeln, Brot, Süßes, bitte reduzieren und durch Gemüse ersetzen. Das wären die drei wichtigsten Tipps.
Wenn wir mal von den Spritzen wegkommen, welche Forschung auf dem Gebiet der Adipositas beobachten Sie derzeit noch aufmerksam? Also gibt es da andere Dinge zu erwarten möglicherweise, die noch revolutionärer sein könnten? Oder sagen Sie, also das ist jetzt ein Gamechanger gewesen und das wird es auch wahrscheinlich für die längste Zeit gewesen sein und sonst wissen wir eigentlich schon sehr viel.
Ja, wir hatten ja eine Phase oder haben auch immer noch eine Phase, wo gerne operiert wird, wo der Magen Bypass gemacht wird oder wo der Magen kleiner gemacht wird. Auch das ist sicherlich für den einen oder anderen eine gute Option. Ich persönlich denke aber, dass das jetzt sich sehr stark reduzieren wird, weil die Spritzen immer effektiver werden. Und wer wird sich denn so einer komplexen Operation unterziehen, wenn er das mit einem Pieks die Woche auch hinbekommt. Ne? Ansonsten sehe ich nicht noch andere Sachen außer neuen Substanzen, neuen Spritzen, die da am Horizont auftauchen. Aber ich sehe im Moment nicht, was da noch jetzt so Revolutionäres kommen soll.
Sind die Spritzen etwas, was Sie optimistisch stimmt, weil Sie wirklich sagen, damit kann ganz vielen Menschen geholfen werden, denen man bislang nicht helfen konnte?
Tatsächlich, es ist eine ganz tolle neue Therapieoption für die sozusagen therapieresistenten Und also viele konnten mit unseren Kursen zum Beispiel abnehmen, dann ist das auch gut. Ja, und die bleiben dann auch vielleicht teilweise schlank. Aber immer wenn es, wenn die danach vielleicht doch wieder zunehmen würden, auch hier haben wir jetzt eine neue Möglichkeit, eben mit den Spritzen die nochmal auf Normalgewicht zurückzuholen. Wir haben da also insgesamt jetzt viel mehr Möglichkeiten, weil diese Spritzen noch hinzugekommen sind. Nicht alleine selig machend, aber im Konzert mit anderen Maßnahmen sehr gut.
Jetzt sind ja die gesellschaftlichen Schönheitsideale auch immer im Wandel begriffen. Ich sage jetzt mal, immer mehr junge Menschen, vor allem auch Frauen, lassen sich zum Beispiel die Lippen aufspritzen. Also das sieht man noch richtig auch im Straßenbild. Auch andere Dinge werden natürlich gemacht. Ob man das jetzt schön findet, ist jedem und jeder selbst überlassen. Aber erleben Sie in Ihrer Praxis auch Patienten oder Patientinnen, die mit sehr unrealistischen Vorstellungen kommen und die sich dann die eigentlich schon extrem schlanke Hüfte dann doch auch noch wegspritzen lassen wollen und Sie bitten?
Ja, das gibt es. Also so Lifestyle-Anwendungen der Spritze, wobei ich da nicht mitmache. Aber es gibt tatsächlich immer wieder Versuche nach dem Motto, ich habe jetzt in 8 Wochen Sommerurlaub und ich muss dann so und so aussehen. Aber das ist nun mal nicht die Indikation dafür und da spiele ich auch nicht mit.
Mhm. Aber es gibt andere, die würden so eine Spritze dann verschreiben?
Davon habe ich immer wieder gehört, gerade online gibt es die Möglichkeit, sich dann doch bei irgendeinem windigen Arzt das einfach, ohne dass er ihn kennt, dann bestellen zu lassen.
Was ist Ihr größter Erfolg, was die Behandlung jetzt von Adipositas angeht? Vielleicht mal im konkreten Beispiel, also Sie nennen ja keine Namen, aber welche Geschichte ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben im Positiven?
Ja, viele Geschichten. Also man muss sich vorstellen, in unseren Kursen hat die Hälfte der Leute, die teilnehmen, doch einen beginnenden Diabetes oder einen richtigen Diabetes, müssen sich Insulin spritzen und so weiter. Und das Schöne ist wirklich immer zu sehen, dass das alles weg ist anschließend, wenn die abgenommen haben. Der Blutdruck ist fast wieder normal oder ganz normal. Der Diabetes ist weg. Die Blutfettwerte haben sich normalisiert. Die Knieschmerzen sind weg. Also ich könnte jetzt immer wieder ganz konkrete Patienten nennen, aber ich sehe das eben massenweise und das macht einem so Hoffnung. Und auch, das ist auch vielleicht die Motivation und der Appell an die Zuhörer zu sagen, trauen Sie sich, machen Sie sich, wenden Sie sich an Spezialisten. Da kann man sehr viel machen und zwar auch langanhalten und nachhaltig machen.
Lieber Herr Kurscheid, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden vieles von dem, was wir in diesem Podcast besprochen haben, ja nochmal vertiefen und auch über die besten Strategien für eine nachhaltige Lebensstiländerung sprechen. Und zwar tun wir das an unserem gemeinsamen Abend am 15. Januar 2025 im Kölner Domforum. Und wer nicht weiß, wo das ist ganz zentral gegenüber dieser wunderbaren großen Kirche in Köln. Dort werde nicht nur ich Ihnen Fragen stellen, sondern alle, die kommen, können das ebenfalls tun. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also Lust haben, Thomas Kurscheid zu erleben, dann schauen Sie in die Shownotes, wo ich alle Infos verlinkt habe oder unter ksda.de/redaktion. Und zuletzt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn Ihnen der Podcast Talk mit K gefällt, dann freue ich mich, wenn Sie ihm auf einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens folgen, so wie Apple oder Spotify, und dann verpassen Sie keine neue Folge mehr. Starten Sie gut ins neue Jahr, auf das alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Bis zur nächsten Folge, wie immer, jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens sage ich Danke, Tschüss und machen Sie es gut.
Talk mit K.